NDR Info. Themen des Tages.
Wir werden die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas machen, wie es unsere Partner von uns zu Recht erwarten angesichts unserer Größe, unserer Leistungskraft, unserer geografischen Lage.
Kanzler Merz heute bei seiner Regierungserklärung im Bundestag, bevor er sich dann auf den Weg nach Den Haag zum NATO-Gipfel gemacht hat. Dort dürften diese Worte gut angekommen sein, auch beim US-Präsidenten, der seit langem mehr Einsatz der NATO-Partner bei der Verteidigung fordert. Ob Deutschland das auch gelingen kann, das wollen wir hier in den Themen des Tages besprechen. Genauso wie die Bedeutung des rechtsextremen Magazins Kompakt, das nun nach einer Gerichtsentscheidung weiter verbreitet werden darf. Das sind zwei unserer Themen heute mit Janine Albrecht. Hallo. Zunächst aber zu einer Frage, ob die Waffenruhe zwischen Israel und Iran hält. Nachdem heute Morgen sie in Kraft getreten ist, sieht es nach mehr als einer Woche Krieg nach Deeskalation im Nahen Osten aus. Aus Tel Aviv dazu Jörg Poppendiek.
Hält sie oder hält sie nicht die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran? Das ist die große Frage, die sich viele seit den Morgenstunden stellen. Am Vormittag, mehr als 3 Stunden nach dem offiziellen Beginn, gibt es Luftalarm im Norden Israels. Es wird berichtet über eine Rakete aus dem Iran und kurz danach auch über Angriffe der israelischen Armee. US-Präsident Trump zeigt sich unzufrieden. Auf seinem Social-Media-Account wirft er beiden Seiten vor, gegen die Waffenruhe verstoßen zu haben. Vor Journalisten wählt er deutliche Worte. Wir haben 2 Länder, die sich jetzt schon so lange und so hart bekämpfen. Was zum Teufel soll das? Die wissen einfach nicht, was sie tun. Während Trump wütet, reist Israels Präsident Herzog nach Beersheba, eine Stadt südlich von Tel Aviv. Dort ist am Morgen kurz vor Beginn der Waffenruhe eine Rakete in einem Mehrfamilienhaus eingeschlagen. Mindestens 4 Menschen sterben bei dem Angriff, viele weitere werden verletzt. Der Iran, so erzählt es Herzog, habe eine seiner schwersten Raketen eingesetzt. Man sieht hier die Zerstörung und den schweren Preis. Aber man darf nicht vergessen, dass der Offensive gegen den Iran ein großer Erfolg zuzuschreiben ist. Wir haben die iranische nukleare Bedrohung für einen bedeutenden Zeitraum beseitigt. Ich hoffe sehr, dass wir zur Waffenruhe zurückkehren werden, damit wir alle den Horizont für ein besseres Leben in dieser gesamten Region sehen können. Ich danke Präsident Donald Trump für seine Nähe, seinen Mut und die waghalsige Entscheidung. Der US-Präsident, zu berichten ist mehrere Medien, telefoniert am Mittag noch einmal mit Israels Premierminister Netanyahu. Der verkündet danach, die Armee wird jetzt nicht mehr angreifen. Amichai Eliyahu verteidigt das Vorgehen Israels. Er ist der Minister für religiöses und kulturelles Erbe und Mitglied einer rechtsextremen Partei. Das Böse im Iran sieht vor, Zivilisten zu treffen, während wir mit der Pinzette die Terroristen raussuchen und nicht die iranischen Aktivisten treffen. Wir kämpfen gegen Terroristen, die wie Hitler sind. Ich habe gehört, was der Verteidigungsminister und andere Minister sagten. Mit einem Hitler muss die Arbeit zu Ende gebracht werden. Denn selbst wenn man so einer Person die Atombombe zerstört, wird sie einen Weg finden, eine neue zu bauen. Am Nachmittag in Tel Aviv. Es ist wieder deutlich mehr los auf den Straßen seit dem Beginn der Waffenruhe. Anzeichen dafür, dass die Menschen darauf vertrauen, dass die Waffenruhe halten wird.
Soweit Stimmen aus Israel. Aber wie blicken Exil-Iranerinnen und Iraner auf die Lage? In Hamburg hat sich Jens Büchsenmann einige von ihnen mit ihnen unterhalten. Dort gibt es schon lange, schon vor der sogenannten iranischen Revolution, die größte Gemeinschaft von Menschen mit iranischen Wurzeln.
Die in Teheran aufgewachsene Baha Roshanai ist Musikerin und arbeitet als Programmmanagerin bei der Körperstiftung in Hamburg. Ihre nach wie vor im Iran lebende sehr große Familie hat die Hauptstadt verlassen, knapp vor Beginn der Bombardements. Und doch gelingt es Baha Roshanai, weit über die eigene Betroffenheit hinaus zu blicken.
Mir fehlen wirklich die Worte, mein Entsetzen und auch mein Verlust vom Vertrauen in die Menschheit und in die Politik vor allem aufrechtzuerhalten. Weil das, was jetzt passiert und was wir jetzt die letzten Jahre, ich meine in der Ukraine, das ist uns ja sehr, sehr nahe gerückt in Europa, seitdem hört ja dieses Schrecken gar nicht mehr auf. Ich meine damit nicht, dass wir davor nur alle nur in Frieden gelebt haben, aber ich habe den Anspruch an die Menschheit, dass wir das schaffen, in Frieden miteinander zu leben. Wir haben schon so vieles geschafft, wir schaffen es bald, unseren Sommerurlaub auf dem Mond zu machen. Keiner möchte den Krieg. Die IranerInnen im Iran möchten Frieden. Sie möchten vom islamischen Regime befreit werden nach 47 Jahren Unterdrückung und Gewalt.
Einer, der schon kurz nach der iranischen Revolution, Ende der 70er Jahre, nach Deutschland geflohen war, ist Parviz. Seit Jahrzehnten bekämpft er das Regime und er geht hart ins Gericht mit der Politik bei uns, die bis heute Kompromisse eingehe, statt die Revolutionsgarden auf Terrorlisten zu setzen. Daher begrüßt er, der schon lange nicht mehr nach Iran einreisen kann, die Bombardierung.
Dadurch, dass iranisches Volk und Israel im Endeffekt ein gemeinsames Ziel haben, nämlich Beseitigung dieses Regimes, deswegen haben sich, ohne es an große Glocken zu hängen, haben sich die Menschen gefreut.
Selbstverständlich weiß auch er, dass man Demokratie nicht von außen erzwingen kann, wie auch sein Landsmann Kian Yazdi, in Deutschland geborener Musiker und Chorleiter aus Hamburg.
Ich bin fest davon überzeugt, dass man sehr wenig herbeibomben kann auf dieser Welt. Die Regimewechsel, die von außen oder mit Gewalt oder über Militärs erzeugt werden, die funktionieren in der Regel nicht oder halten sich nicht lange. Wenn, dann von innen.
Aber auch das sagt sich leicht aus der Ferne. Kian Yazdi hat wenig Hoffnung.
Die Leute, die wirklich Verwandtschaft in Teheran haben oder Freunde, die sind noch mal mit einer ganz anderen Situation konfrontiert als der Rest. Und da ist Verzweiflung und wirklich auch Angst ein Riesenthema. Es hat noch mal eine andere Dringlichkeit, wenn du wirklich deine Nächsten in Teheran hast im Moment.
Und um genau die geht es einem jungen Krankenpfleger aus Hamburg, Ali. Auch er möchte aus naheliegenden Gründen nur seinen Vornamen verraten, ist nach Istanbul geflogen, hat sich dort ein Busticket gekauft, um auf dem Landweg in seine Heimat zu reisen.
Ich habe nicht nachgedacht, ich konnte nicht mal gegen meine Gefühle, dass mein Land wird attackiert. Und je nachdem ich die Leute helfen kann, werde ich meine Leute helfen.
Für den Intensivpfleger Ali eine Frage der Moral, sagt er. Immerhin besitzt er noch den iranischen Pass. Morgen steigt er in den Bus.
Soweit Stimmen von Exil-Iranern hier aus Hamburg in Deutschland. Und in den Themen des Tages um 18.30 Uhr, da schalten wir dann live zu unserem Korrespondenten für den Iran und wollen dann eben auch hören, ob die Menschen dort im Iran dieser Waffenruhe auch trauen. Jetzt aber in den Themen des Tages zum NATO-Gipfel. Und bevor der überhaupt angefangen hat, da reden ja manche schon von einem historischen Gipfel. Denn wenn sich die NATO-Partner final auf die Erhöhung der Militärausgaben von derzeit 2% auf 5% der Wirtschaftsleistung einigen, ist das einmalig in der Geschichte der NATO. Die USA, Präsident Trump, hat diese massive Erhöhung gefordert. Die USA sind bekanntlich der wichtigste, der stärkste NATO-Partner. Und mit Donald Trump als US-Präsidenten sorgen sich auch viele, dass er dem Militärbündnis auch den Rücken zukehren könnte. Zum NATO-Treffen nach Den Haag ist auch unser Washington-Korrespondent Ralf Borchert mitgeflogen. Und ich habe ihn gefragt, wie bemüht man sich denn dort, es dem wichtigsten und zugleich auch schwierigsten Partner, dieses Treffen so angenehm wie möglich zu machen?
Indem man es von vorne bis hinten auf ihn zuschneidet. Es beginnt mit einem Dinner, einem Abendessen beim König der Niederlande. Und Königshäuser mag Donald Trump. Er mag solche Abendessen, er wird hofiert werden und es wird der wohl kürzeste NATO-Gipfel aller Zeiten mit nur 2,5-stündiger intensiver Arbeitssitzung, einer einzigen am morgigen Vormittag, am frühen Nachmittag schon die Abschlusspressekonferenzen und Donald Trump kann zurückfliegen. Das ist nach seinem Geschmack kurz und damit wird auch das Eskalationspotenzial möglichst klein gehalten. Umso weniger Zeit, umso weniger Möglichkeit für etwaige Eskalation oder Streit.
Wichtigstes Thema ist ja, ich habe es schon angesprochen, das NATO-Ziel auf 5% zu erhöhen. Und auch in der NATO selbst, da ist das jetzt ja wohl Konsens, wie man hört. Ist das jetzt also beschlossene Sache oder könnte es da noch Überraschungen geben? Spanien wackelt ja noch.
Naja, man muss Punkt 1 sehen. Wenn man ehrlich ist, sind es 3,5% echte Militärausgaben. Dann nochmal 1,5% sogenannte Infrastrukturausgaben, die Relevanz haben für Militärisches. Also Straßen, über die Panzer fahren können, Brücken, Ausbau von Häfen, auch Cyberabwehrmaßnahmen. Da sagen Kritiker, naja, das sind Ausnahmen, die rechnet man dann damit rein, um auf Trumps Forderung die 5% zu kommen. Aber immerhin, es ist eine enorme Steigerung. Es gibt noch ein gewisses Risiko hinsichtlich Spanien und anderer Länder, denen das immer noch deutlich zu viel Geld ist. Aber der Generalsekretär Mark Rutte hat eine Kompromissformel gefunden für die Abschlusserklärung. Da werden 5% drinstehen und dann dürfen einzelne Staaten wahrscheinlich flexibel sein, mit welchen Leistungen, wie schnell sie ihre Militärausgaben steigern. Also es wird wahrscheinlich eine Kompromissformel geben, mit der am Schluss alle leben können.
Sie haben ja gerade schon das recht kurze Arbeitstreffen angesprochen, die 2,5 Stunden, die morgen Vormittag eingeplant sind, und auch schon gesagt, das ist ja recht wenig Zeit. Gibt es denn da überhaupt dann noch Raum, auch über andere Themen wie die Ukraine oder den aktuellen Konflikt in Nahost zu reden? Was wird da noch erwartet?
Natürlich gibt es Gespräche am Rande, auch bilaterale. Auch Trump wird die wenige Zeit, die er hier hat, nutzen, um mit Einzelnen am Rande zu sprechen. Spannend, ob er Selenskyj, den ukrainischen Präsidenten, auch bilateral treffen wird morgen. Selenskyj ist mit eingeladen zum Abendessen. Aber insgesamt ist es schon bitter für den ukrainischen Präsidenten. Die letzten NATO-Gipfel konzentrierten sich auf die Lage in der Ukraine. Da gab es noch Solidarität für weitere Unterstützung. Diesmal ist Selenskyj, ja, wenn man es ehrlich sieht, eher eine Randfigur. Und das Versprechen der USA, dass man weiter unterstützen wird, wird wohl auch diesmal ausbleiben. Trump ist offenbar nach wie vor nicht bereit, etwa zu schärferen Sanktionen gegen Russland, wirklichen Druck auf Putin zugunsten der Ukraine. Also eine schon etwas bittere Situation für die Ukraine bei diesem NATO-Treffen.
Soweit unser Korrespondent Ralf Borchert. Ja, und was da dann nun voraussichtlich auf dem Gipfeltreffen der NATO in Den Haag beschlossen wird, das muss dann auch bei den NATO-Partnern umgesetzt werden, also auch in Deutschland. Kann Deutschland die NATO-Vorgaben auch erfüllen? Finanziell wohl schon, aber wie sieht es bei der Bundeswehr aus? Woher sollen die Soldatinnen und Soldaten kommen? Und was ist mit der eher unzureichenden Ausrüstung? Auch der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp von der CDU, ist skeptisch, wie das gelingen soll. Aber sein Parteikollege Kanzler Merz, wir haben ihn gerade gehört, der spricht ja sogar schon von der stärksten Armee Europas. Und ich habe Thomas Röwekamp gefragt, ob das ein realistisches Ziel ist, wenn man sich die Bundeswehr heute anschaut.
Das ist ein ehrgeiziges Ziel, aber ich halte es für realistisch. Und im Übrigen ist das genau die Verpflichtung, die wir gegenüber der NATO eingegangen sind. Nicht aus unserem eigenen nationalen Interesse heraus, sondern um unsere Verteidigungsfähigkeit gegen eine mögliche Bedrohung am Ende auch gewährleisten zu können. Dazu muss die deutsche Bundeswehr mehr Beiträge in die NATO einbringen. Und deswegen müssen wir auch dafür sorgen, dass die Bundeswehr in die Lage versetzt wird, diese Anforderungen zu erfüllen.
5% der Wirtschaftsleistung, das steht jetzt zumindest erstmal als Ziel da. 3,5% ja dann reell für Verteidigungsausgaben. Der Rest für Infrastruktur, die auch für die Verteidigung benötigt wird. Da reden wir dann insgesamt über rund 215 Milliarden Euro, wenn man vom Bruttoinlandsprodukt 2024 ausgeht. Schafft das Deutschland?
Deutschland muss das schaffen, weil der Frieden, die Freiheit und die Demokratie, in der wir leben, voraussetzt, dass wir uns auch gegen mögliche Angriffe auf diesen Frieden, diese Freiheit und diese Demokratie verteidigen können. Und deswegen ist es die wichtigste nationale Aufgabe, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern in der NATO, aber auch in der Europäischen Union, diese Verteidigungsfähigkeit herstellen. Und ich halte es auch für realistisch. Es gibt einen Haushaltsentwurf der Bundesregierung, der das Aufwachsen dieses Betrages auch tatsächlich vorsieht. Es ist ehrgeizig, aber aus meiner Sicht ist es notwendig und es ist zu schaffen.
Sie haben aber selber auch kürzlich in einem Interview gesagt, dass man mit Geld keine Kriege gewinne und sich auch mit Geld nicht verteidigen könne. Aber wie kann Deutschland seinen Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit in der NATO leisten, wenn wir da jetzt erstmal darauf schauen, wie die Bundeswehr militärisch dasteht?
Ja, zunächst einmal erfordert das Erfüllen des Versprechens, das wir an die NATO geben, dass wir einen personellen Aufwuchs in der Bundeswehr gewährleisten. Wir haben zurzeit eine Sollstärke von gut 200.000 und sind nur 180.000 Soldatinnen und Soldaten. Die Fähigkeitsanforderungen werden einen Aufwuchs erfordern, der nochmal 50.000 bis 60.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten voraussetzt. Und das wiederum bedeutet, wir müssen jetzt rasch an die Umsetzung gehen. In der Regierungskoalition haben wir uns zunächst darauf verständigt, den freiwilligen Wehrdienst attraktiver zu machen. Aber wenn das nicht reicht, müssen wir auch schon in dieser Legislaturperiode über verpflichtende Elemente reden. Wir müssen auf jeden Fall die Sollstärke der Bundeswehr sicherstellen.
Also für Sie geht es nur mit einer Dienstpflicht?
Ich halte aus unterschiedlichen Gründen eine allgemeine Dienstpflicht für alle Schulabsolventinnen und Absolventen für den richtigen Weg. Nicht nur, um den notwendigen Aufwuchs bei der Bundeswehr sicherzustellen, sondern weil wir auch die Gerechtigkeit herstellen müssen. Denn den Frieden, die Freiheit und die Demokratie zu verteidigen, sollten wir nicht nur einem kleinen Teil unserer Bevölkerung zu überlassen und sie in die Pflicht nehmen, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der auch jeder einen persönlichen Beitrag leisten sollte.
NATO-Generalsekretär Rutte, der hat einmal gesagt, das ist noch gar nicht so lange her, dass Europa jetzt massiv in seine Verteidigung investieren müsste. Ansonsten müssten wir in ein paar Jahren Russisch lernen oder nach Neuseeland auswandern. Aber es gibt ja auch hier in Deutschland mahnende Stimmen, denen eine massive Ausrüstung Sorgen machen.
Das stimmt und deswegen müssen wir diese gesellschaftliche Debatte jetzt auch ausführlich führen, übrigens über alle Generationen hinweg, insbesondere auch mit denen, die von einer Wehrpflicht oder einer allgemeinen Dienstpflicht betroffen sind. Aber trotzdem ist aus meiner Sicht der Weg alternativlos. Wir müssen dafür sorgen, dass wir den Frieden, die Freiheit und die Demokratie, in der wir leben und an die wir uns gewöhnt haben, auch den großen Wohlstand, den wir damit erzeugen, dass wir das auch gegen mögliche Bedrohungen verteidigen. Kein Mensch will Krieg. Und Diplomatie ist immer besser als eine militärische Auseinandersetzung. Aus dem aktuellen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sehen wir aber, dass Diplomatie eben nur funktionieren kann, wenn es beide Seiten auf eine friedliche Lösung absehen. Das ist bei Russland nicht der Fall. Russland wird im Jahr 2029 militärisch in der Lage sein, die NATO anzugreifen. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Und das funktioniert eben am Ende nur durch Abschreckung. Das heißt, wir müssen verteidigungsfähig werden, um uns nicht verteidigen zu müssen.
Soweit der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Thomas Röwekamp von der CDU. Und über den NATO-Gipfel, die Lage im Nahen Osten und auch in der Ukraine, reden heute Anna Engelke und Stefan Niemann in unserem Podcast Streitkräfte und Strategien. Gleich nach diesem Themen des Tages um ca. 18.05 Uhr hier bei uns auf NDR Info. Und jetzt noch zu einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, das Verbot des rechtsextremen Magazins Kompakt aufzuheben, das im vergangenen Jahr ja die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser erlassen hatte. Silvia Stadler über die Begründung des Richters und wie das Urteil aufgenommen wurde.
Nach den ersten Sätzen der Urteilsverkündung tauschten Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer und seine Frau Stefanie kurz Umarmung und Küsschen. Das Verbot war rechtswidrig und unverhältnismäßig, so der Vorsitzende Richter Ingo Kraft in seiner Urteilsbegründung. Zwar sei so ein Medienverbot nach dem Vereinsrecht grundsätzlich zulässig, erklärte er, anders als die Kompakt-Anwälte argumentiert hatten. Aber die Meinungs- und Pressefreiheit des Grundgesetzes dürfe dadurch nicht unterlaufen werden. Ein Urteil, das dem Kompakt-Chefredakteur angesichts eines großen Medienandrangs die Bühne für seinen Jubel bot.
Ein großer Tag für die Demokratie, für die Freiheit und für das Volk. Kompakt hat auf der ganzen Linie gesiegt. Es ist die wichtigste Entscheidung für die Pressefreiheit seit Gründung der Bundesrepublik. Jetzt die verantwortliche Ministerin, Frau Faeser, ist weg. Kompakt wird bleiben. Wir machen mit Vollgas weiter. Wir sind die stärkste Stimme der Opposition und man wird jetzt noch mehr von uns hören.
Vor Gericht waren an den zwei mündlichen Verhandlungstagen Anfang Juni auch zahlreiche Zitate und Texte des monatlich erscheinenden Kompakt-Magazins betrachtet worden. Es habe tatsächlich eine Reihe migrationsfeindlicher Äußerungen gegeben, so die Richter. Diese ließen sich aber letztlich auch als durch die Meinungsfreiheit gedeckte, überspitzte Kritik an der Migrationspolitik des Staates deuten. Auch werde dem Remigrationskonzept von Martin Sellner, einem Vordenker der identitären Bewegung, in Kompakt viel Raum gegeben. In der Verhandlung dazu vorgebrachte verharmlosende Äußerungen stufte das Gericht als bloße Prozesstaktik ein. Dennoch rechtfertige dies ebenso wenig wie Artikel zu Corona-Maßnahmen oder dem Ukraine-Krieg ein Verbot, Gerichtssprecher Kolja Naumann.
Das Gericht hat dann aber in einem weiteren Schritt gesagt, dass, um der hohen Bedeutung der Pressefreiheit in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Rechnung zu tragen, ein solches Verbot nur dann möglich ist, wenn solche verfassungsfeindlichen Äußerungen ganz prägend für das Magazin sind. Und das konnte das Gericht, wie es gesagt hat, noch nicht feststellen, weil eben auch durchaus viele andere Themen und nicht verfassungsfeindliche Inhalte in dem Magazin enthalten sind.
Der Deutsche Journalistenverband wertete die Aufhebung des Kompaktverbots als Bekräftigung des hohen Stellenwerts der Meinungs- und Pressefreiheit. Von der Organisation Reporter ohne Grenzen hieß es, Medienverbote könnten einer Demokratie schweren Schaden zufügen. Das Grundgesetz vertraue auf die Kraft des freien gesellschaftlichen Diskurses, hieß es in der Urteilsbegründung der Richter.
Und damit kann das rechtsextreme Magazin Kompakt weiter erscheinen. Und wer sich das Blatt schon mal angeschaut hat, durchgeblättert hat, der weiß, was für Lügen, Hass und Hetze damit verbreitet werden. Der Soziologe Felix Schilk hat dieses Heft nicht nur durchgeblättert, sondern beschäftigt sich seit Jahren sehr intensiv damit, schon in seiner Diplomarbeit 2016. Und ich habe ihn gefragt, wer so etwas liest.
Ja, das ist eine gute Frage. Kompakt bedient eine recht breite Zielgruppe und ist damit auch hat eine einzigartige Stellung im rechtsextremen Blätterwald. Das sind zum Teil Esoteriker, zum Teil verschwörungstheoretisch Interessierte, zum Teil richtig überzeugte Neonazis. Also bei Kompakt kommt alles zusammen. Und das ist auch die besondere Gefahr von Kompakt, weil das Menschen, die noch nicht so tief drin sind, heranführt an harte rechtsextreme Ideologie und damit in Berührung bringt.
Kompakt gilt ja als Sprachrohr der neuen Rechten und auch der AfD. Mit was für Geschichten, ohne die jetzt im Detail natürlich wiedergeben zu wollen, versucht denn Kompakt da dann auch Lügen zu verbreiten oder Geschichten zu erzählen?
Geschichten zu erzählen ist ein gutes Stichwort. Das sagt nämlich Jürgen Elsässer selbst, dass er Märchen und Allegorien schreibt und nicht die Wahrheit. Wie er selbst mal im Interview gesagt hat, Kompakt agitiert vor allem mit Themen, die die Menschen aufregen, die mit Unzufriedenheit verbunden sind. Das kann Migration sein, das kann Bürokratiekritik sein, das kann Krieg sein, das kann die Impfung sein. Also alles, was draußen ist, wo sich politischer Protest andocken lässt von rechts, das nutzt Kompakt und das dominiert die Plattlinie. Die Themensetzungen, die folgen dann auch immer bestimmten Konjunkturen. Also man hat 2016 war Migration ganz groß, 2020 dann Corona. Und so springt Kompakt immer wieder von Thema zu Thema, was da vielversprechend ist, und versucht diese Themen aber auch miteinander zu verweben in einem Masternarrativ. In einem Masternarrativ von bösartigen Eliten, die dahinter stünden, und der Notwendigkeit, dass jetzt eine rechtsextreme Partei kommen muss, um die Regierung zu stürzen und eine Wende herbeizuführen.
Was würden Sie sagen, macht Kompakt dann auch so gefährlich?
Ich halte Kompakt vor allem deshalb für gefährlich, weil das eine Netzwerkplattform ist. Also bei Kompakt, da kommen alle möglichen Schattierungen der extremen Rechten zusammen und das genießt eine gewisse Narrenfreiheit. Also wenn man Kompakt liest, ich glaube, selbst die, die das aus Überzeugung lesen, die werden feststellen, manches davon ist total trüber, anderes nicht. Und dadurch können die recht viel ausprobieren. Kompakt kann mehr wagen als andere. Und das ist auch der Grund, weshalb Kompakt als erstes in das Visier der Staatsanwaltschaft oder ins Visier des Innenministeriums geraten ist. Die testen quasi aus, was sagbar ist, brechen Tabus, probieren Ansprachen aus, die dann später auch übernommen werden von anderen rechtsextremen Akteuren. Und insofern ist Kompakt, würde ich sagen, wirklich ein Innovationsmotor für den Rechtsextremismus in Deutschland und auch ein wichtiger Organisationsmotor. Gerade wenn wir nach Ostdeutschland gucken, ist Kompakt seit Jahrzehnten oder seit 15 Jahren, seit es es gibt, beteiligt bei der Organisation von rechtsextremen Protesten auf der Straße.
Trotzdem hat das Urteil des Gerichtes ja heute festgestellt, die verfassungswidrigen Aktivitäten und Äußerungen bei Kompakt hätten nicht, Zitat, die Schwelle der Prägung erreicht, die dann für ein Verbot nämlich notwendig gewesen wären. Wie schätzen Sie das ein?
Ich habe mir die Pressemitteilung des Gerichtes durchgelesen, auch die Urteilsverkündung, und finde die wenig überzeugend, muss ich sagen. Denn Kompakt ist gerade deshalb so erfolgreich und so ein gefährliches Magazin, weil es eben nicht nur hardcore-rechtsextreme Inhalte anbietet, sondern auch andere. Denn nur dann können ja Leute auch herangeführt werden an den Rechtsextremismus. Stellen wir uns vor, Kompakt hätte jetzt nur den härtesten, menschenverachtendsten Rechtsextremismus im Heft. Das würde ja viel, viel mehr Menschen abschrecken. Da wäre sofort klar, wie man das einordnet. Und dann würde ich sagen, wenn das gegeben wäre, wäre das Magazin viel weniger gefährlich als durch diese breite Palette, die zunehmend die Mitte der Gesellschaft an den Rechtsextremismus heranführt und radikalisiert. Insofern finde ich, nimmt da das Gericht eine Argumentation ein, die eigentlich für ein Verbot spricht, aber bewertet sie anders. Was für mich zeigt, dass das Gericht die Art, wie der moderne Rechtsextremismus funktioniert, an der Stelle nicht so richtig durchdrungen hat.
Und das sagt der Soziologe Felix Schilk von der Uni Tübingen in den Themen des Tages.